In den Dörfern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wie eine Zeitreise, Jahrhunderte Jahre zurück. Da wird der Weizen, den die gerade geerntet hatten, mit Ochsen gedroschen. Also die Ochsen trampeln dann mit Strohmatten, auf denen Steine liegen, ziehen sie dann über den Weizen her, damit dann halt die Körner rausfallen. Und dann wird das Ganze auf einen Haufen zusammengefegt, dann wird es mit einer Schippe in die Luft geworfen, damit dann der Wind die Spreu wegweht und die Weizenkörner runterfallen. Das hat bei uns vielleicht so vor 500, 600 Jahren so stattgefunden und da ist es heute noch so.
Erntezeit in Bamiyan im Oktober 2010. In der zentralafghanischen Provinz leben die Menschen wie im Mittelalter in Lehmhäusern ohne Strom. Alles geschieht von Hand. Die von Bergen umgebene Hochebene zählt derzeit zu einem der ruhigeren Landstriche Afghanistans, das in westlichen Medien seit Jahren nur als Kriegsschauplatz erscheint. Bamiyan ist zu einer Art Insel in einem mehr unwegsamen und unsicheren Geländes geworden.
Das sind eigentlich nur so 120 Kilometer von Kabul entfernt. Aber als Ausländer kann man die Straße nicht mehr nutzen wegen Anschlagsgefahren. Und das ist irgendwie schon verrückt, dass man eine Entfernung von 120 Kilometern aus Sicherheitsgründen mit so einem kleinen 12-sitzigen Flugzeug fliegen muss.
Judith Behnen von der deutschen Jesuitenmission ist noch voller Eindrücke. Die junge Frau hat in Bamiyan ein Bildungsprojekt indischer Jesuiten besucht und ist gerade erst nach Deutschland zurückgekehrt. 8 Jesuiten insgesamt gibt es derzeit am Hindukusch, unter anderem in Kabul und Herat. In Bamiyan organisieren sie Englischunterricht für Kinder und Erwachsene. Terror und Krieg haben Afghanistan nicht nur in Armut gestürzt, sondern das karge Land auch in eine Bildungswüste verwandelt.
Was man einfach merkt, ist, dass der Bildungshunger von den jungen Leuten in Afghanistan sehr stark ist, dass aber auf der anderen Seite die Voraussetzungen extrem schwierig sind. Zum Beispiel haben wir in Bamiyan auch eine ganze Reihe von Studentengruppen getroffen, die Englischkurse machen oder auch andere Kurse machen, wo man merkt, das Niveau ist schon für unsere Verhältnisse sehr niedrig, also eher so wie bei uns vielleicht zur Oberstufe. Aber dass so der Wille zu lernen sehr stark ist. Und das Niveau ist halt deshalb so niedrig, weil die Voraussetzungen extrem schwierig waren. Das sind jetzt alles so Leute, die Anfang 20 sind, deren Schulkarriere durch die Taliban-Zeit während der Kindheit wirklich unterbrochen wurde. Vor allen Dingen bei den Mädchen merkt man das sehr stark, weil ja unter den Taliban Mädchen nicht in die Schule gehen durften.
Ein großes Problem sei die schlechte Ausbildung der afghanischen Lehrer. Viele von ihnen sprechen Englisch wie Kraut und Rüben. Mit dem Unterricht in Bamiyan versuche man deshalb auch Erwachsene zu erreichen. So gibt es neben einer Grundschule für Waisenkinder und Mädchen auch durchgängig Kurse für angehende Lehrer.
Das ist sehr gut organisiert. Also sie haben eben die 4 Jesuiten da vor Ort und haben ehemalige Schüler, die jetzt Studenten sind, die schon gut Englisch sprechen können, die dann so als Teacher Assistant mitarbeiten, die zum Teil eben auch aus den Dörfern selber kommen, die dann halt da die lokalen Verhältnisse genau kennen. Und das ist dann so, dass sie entweder, wenn es Schulraum gibt, dann im Winter in den Schulraum dürfen. Zum Teil dürfen sie auch in der Moschee das anbieten. Und da kommen dann die Schüler bzw. die Lehrer für 4-5 Stunden pro Tag zusammen und haben da eine Intensivschulung.
Probleme mit Gewalt oder Terrorismus habe es in Bamiyan in den letzten Jahren nicht mehr gegeben, erzählt Behnen. Letzter großer Gewaltakt war die Sprengung der bekannten stehenden Buddha-Statuen von Bamiyan durch das islamistische Taliban-Regime im März 2001, kurz vor dessen Sturz im Herbst desselben Jahres durch Einrücken der amerikanischen Truppen. Die Jesuiten haben in der Region auch wegen der dort lebenden Hazaras Rückhalt. Das sind persischsprachige Moslems mit Wurzeln im heutigen Iran, die im Gegensatz zum Großteil der afghanischen Bevölkerung dem schiitischen Islam angehören.
Die Hazaras sind in Bamiyan sehr stark vertreten und auch in der Nachbarprovinz in Daikundi und sind von den Taliban sehr verfolgt worden und auch schon davor, also schon davor, vor der Zeit der Taliban, durften die Hazaras nicht weiter als bis zur 12. Klasse in die Schule gehen und durften auch nicht studieren. Und unter den Taliban sind sie komplett verfolgt worden. In Bamiyan gibt es eigentlich ein Bevölkerungsgemisch, eben aus Hazaras, aus Tadschiken und aus Usbeken. Und die Taliban haben dann die Parole ausgegeben, die Tadschiken sollen zurück nach Tadschikistan, die Usbeken sollen zurück nach Usbekistan und die Saharas sollen ins Grab. Das heißt, unter den Hazaran haben Taliban überhaupt keinen Rückhalt und überhaupt keinen guten Ruf. Und von daher ist Bamiyan jetzt nicht so infiltriert von den Neo-Taliban wie zum Beispiel andere Regionen.
Es gäbe sogar eine Theorie, dass die Taliban die Buddha-Statuen wegen Anwesenheit der Hazaras zerstört hätten, erzählt Behnen.
Dass halt die Taliban gesagt haben, sie wollen die Buddhas sprengen. Also einmal natürlich, weil es eben nicht islamisch ist, aber zum anderen auch, weil ursprünglich die Buddhas halt recht rundliches Gesicht hatten. Und es dann hieß, aha, dann könnten die Hazaras sich darauf berufen, dass sie eigentlich schon genauso lange da sind wie die Buddhas, weil sie eben auch eher ein rundliches Gesicht haben, also um quasi die Legitimität der Anwesenheit der Hazaras in Frage zu stellen.
Die Jesuiten mischen sich in Bamiyan unters Volk. Wegen ihrer indischen Herkunft hätten sie wohl weniger Probleme dort als Europäer oder die schwer bewaffneten amerikanischen Soldaten, vermutet Behnen. Sie leben wie die Landbevölkerung in den typischen Terrakotta-Häusern ohne Fenster und vor allem ohne Leibwache und Militärschutz.
Das ist irgendwie Teil ihrer Strategie, dass sie sagen, wir grenzen uns nicht ab, wir leben ganz normal, so wie alle anderen Leute auch. Und wir versuchen nicht, uns jetzt irgendwie durch Sicherheitsmaßnahmen irgendwie besonders sichtbar zu machen. Die bewegen sich ganz normal, laufen herum, in Herat fahren sie Fahrrad und in Bamiyan haben sie ein ganz normales Auto, das haben sie mit dem Haus mitgemietet und in Kabul fahren sie auch ganz normal mit öffentlichen Taxis. Also von daher sind sie nicht so sichtbar wie zum Beispiel andere NGO-Mitarbeiter, wo man sofort sieht, aha, so ein typischer Jeep mit einer Funkantenne vorne drauf gehört zu irgendeiner NGO und sind natürlich auch deutlich nicht so sichtbar wie die Soldaten.
Freilich bewegen sich die Jesuiten dennoch in engen Grenzen, fügt Behnen dann an. Von der afghanischen Regierung seien sie zwar gern gesehen, so habe die Regierung die von Jesuiten wieder in Betrieb gebrachte staatliche technische Hochschule in Herat wieder gerne unter die eigenen Fittiche genommen, als der Laden wieder lief. Und auch der offizielle Berater des afghanischen Erziehungsministers sei zum Beispiel ein Jesuit. Aber
sie sind nicht als Kirchenvertreter da, sondern es ist völlig klar, sie arbeiten im Bildungsbereich. Und sie laufen nicht als Priester und als Jesuiten. Ich meine, das ist bekannt, aber sie dürfen überhaupt nichts an missionierender Tätigkeit unternehmen. Das ist völlig klar und daran halten sie sich auch. Missionierungstätigkeit steht unter Strafe. Also wenn irgendwie der Verdacht entstünde, sie würden zum Beispiel ihre Unterrichtsklassen dazu missbrauchen, um dann die Leute irgendwie so ein bisschen christlich zu infiltrieren, würden sie sofort enorme Probleme kriegen.
In dem islamischen Staat gelte schon das Interesse von Afghanen am Christentum als jesuitische Missionstätigkeit. Neugierige Frager müssten abgeblockt werden. Man wisse ja nie, ob nicht Informanten dahinter steckten, die die Christen testen wollten. Überhaupt gäbe es offiziell in Afghanistan kaum christliche Aktivitäten.
Es gibt auch nur einen Ort, haben sie uns erzählt, da bin ich dann auch gewesen, wo es eine christliche Kirche gibt und das ist in der italienischen Botschaft in Kabul. Und da sitzt dann der apostolische Präfekt, ich glaube auch schon seit vielen Jahren, der eigentlich dann so das Oberhaupt der katholischen Kirche in Afghanistan ist, das ist Teil von Pakistan und da findet jeden Sonntagabend eine Messe statt, wo dann halt Botschaftsangehörige hinkommen oder auch Soldaten oder halt auch Jesuiten und kleine Schwester sind noch da oder sonstige NGO-Mitarbeiter, die halt christlich sind. Aber abgesehen davon gibt es keine offiziellen christlichen Aktivitäten im Land.
Den Jesuiten gehe es in Afghanistan weniger um langfristige Hilfsmaßnahmen als vielmehr Hilfe zur Selbsthilfe und die Anregung von Aufbauarbeit, so die Sprecherin. Man wolle ein Hilfsnetzwerk aufbauen, um das Land von innen heraus zu stärken. So gibt es zum Beispiel Kooperationen mit der US-amerikanischen Caritas Catholic Relief Services oder einzelnen Laieninitiativen. Und da geht es nicht nur um Bildungs-, sondern auch andere Projekte, etwa für die Landwirtschaft. Bienen.
Also verstehen sich die Jesuiten in Afghanistan, weil das ja doch eine eher geringe Anzahl ist, wie Katalysatoren, die versuchen, über ihre Kontakte und wo sie sehen, aha, hier in dem Dorf gibt es Notlagen, dann Leute zusammenzubringen und auch unterschiedliche Finanzierungen an Land zu ziehen beziehungsweise Projekte zu initiieren und dann halt zu gucken, ob man sie an andere Organisationen abgeben kann. Es ist auch so, dass die großen NGOs und auch über staatliche Mittel, das wird dann alles über die PRTs, die Provincial Reconstruction Teams, läuft das dann kanalisiert, gibt es eigentlich schon ziemlich viele Ressourcen, finanzielle Ressourcen und manchmal fehlen dann da tatsächlich die Projekte.
In den westlichen Medien würde oft ein allzu einseitiges Bild von Afghanistan vermittelt werden, bemängelt Behnen. Eine von Armut und Krieg gebeutelte muslimische Bevölkerung in der Hand radikaler Hetzer. Dabei gebe es im Land eine große Vielfalt ethnischer Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen und auch Traditionen und Sprachen. Diese Menschen fühlten sich teils von der Regierung in Kabul im Stich gelassen, so die Sprecherin. So zeige die geringe Beteiligung bei den letzten Wahlen im September, dass sich viele Menschen aus dem demokratischen Prozess abgekoppelt hätten. Weiter sei sie Anzeichen dafür,
dass die Zentralregierung in Kabul von vielen Provinzen aus als schwach gesehen wird. Zum Beispiel in Bamian, egal mit wem man spricht, heißt es immer, naja, wir hier in Bamian, wir bekommen von Kabul aus überhaupt keine Hilfe, die Regierung denkt überhaupt nicht an uns, weil wir eben Hazaras sind und wir werden nach wie vor diskriminiert und das ganze Geld geht in andere Bereiche, aber nicht zu uns. Also ist die Unzufriedenheit mit der Regierung in Kabul doch recht hoch.
Ein anderes Problem. Im neuen Parlament würden zumindest dem vorläufigen Ergebnis der Wahlen nach wieder zahlreiche Warlords sitzen. Abgeordnete mit Verbindungen zu bewaffneten Milizen und zum Drogenhandel sowie zahlreiche mutmaßliche Kriegsverbrecher. Dazu Behnen.
Die Problematik mit den Warlords gibt es schon seit vielen Jahren und dass sie auch politische Macht haben, ist irgendwie auch klar. Das schwächt natürlich die gesamte politische Struktur. Das ist eigentlich in jeder Region Afghanistans nach wie vor ein riesiges Problem.
Ob korrupte Warlords oder nicht, die afghanische Regierung würde gut daran tun, sich um Frieden zwischen den zahlreichen ethnischen Gruppen in dem Land zu kümmern. Auch angesichts der Machtlosigkeit der ausländischen Truppen, Frieden in dem Land herzustellen. Der Aufbau für den Frieden kann nach Behnen vor allem bei Volksgruppen wie den Hazaras fruchten.
Da hat man irgendwie das Gefühl, mit internationalen Truppen gibt es Probleme. Wenn sie abziehen würden, würde es erst recht Probleme geben und irgendwie ist die ganze Situation total verfahren. Die Hazaras sind eine Gruppe, die in ihrem Bereich auf Frieden setzen und viel dafür tun. Und da denke ich, muss man halt gucken, dass man das unterstützt, weil halt sonst der ganze Prozess in Afghanistan echt extrem vor die Wand gefahren ist.